Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Gnade und Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt lautet: Dein endgültiger Sieg, die Auferstehung. Der Tod begleitet uns nämlich seit unserer Entstehung an und er betrifft jeden Einzelnen, der zurzeit lebt und leben wird. Ein jeden von uns, der hier zuhört. Es sei denn, Jesus kommt in unserer Zeit wieder. Und die christliche Hoffnung besagt, dass wir im Leben und im Sterben Christus gehören. Jeder, der an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Doch wie groß sind die Konsequenzen für meinen Alltag, dass wir eine leibhaftige Auferstehung haben? Was nützt uns die Lehre von der Auferstehung in unserem Alltag? Ist es nur eine zukunftsgerichtete Hoffnung oder bestimmt sie heute mein Leben im Hier und Jetzt? Und die heutige Predigt möchte aufzeigen, wie wir siegreich leben dürfen durch die Verheißung der Auferstehung. Der Predigttext steht in 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 20 bis Ende. 1. Korinther 15, Vers 20 bis Ende. Um uns da hineinzunehmen, bedarf es einer kurzen Einführung. Paulus beginnt in Kapitel 15, Vers 1, dass er den Korinthern sagt, er erinnert sie daran, dass er ihnen das Evangelium Gottes verkündet hat. Und einige von ihnen haben diese Botschaft geglaubt und sind dadurch gerettet worden. Dieses Evangelium hat ihr Leben verändert. Dieses Evangelium hat sie gerettet. Und in Vers 12 führt er dann aus: Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Die Motivation des Paulus an dieser Stelle ist es, dass einige von ihnen nicht an eine leibhaftige Auferstehung glauben, dass sie leugnen, und deswegen muss er mit großem Eifer ihnen schreiben, welche Konsequenzen es hat, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst und umgekehrt, mit welcher Konsequenz du dann auch lebst, wenn es die Auferstehung wirklich gibt. Für ihn ist diese Wahrheit unumstößlich. Die Auferstehung ist Teil des Evangeliums Gottes, das zeigt er in den Versen 3 und 4. Und er verteidigt den Glauben an die Korinther, und zwar historisch, ableitend aus der Schöpfung, persönlich und theologisch. Er verteidigt einmal historisch, es sind die Verse 3 bis 8, Christus, der auferstandene Herr, ist nämlich einer großen Zahl an Menschen erschienen, 500. Und er sagt, einige von ihnen leben und sind unter uns, also geht hin und fragt sie, wie es wirklich war. Ableitend aus der Natur, das sind dann die Verse, die auch in der Predigt vorkommen werden, Verse 35 bis 41. Er zeigt auf, dass wir in den Bildern der Natur, die wir jeden Tag sehen, die damals in der Antike sehr deutlich jeden Tag zum Vorschein kamen, ganz deutlich sehen kann, warum die Auferstehung da ist. Vers 31, Paulus zeigt seine Motivation und damit auch eine persönliche Verteidigung der Auferstehung. Und theologisch, das sind die Verse 20 bis 28 und in unserer Predigt die Verse 45 bis 49. Paulus will den Korinthern sehr deutlich machen, wenn es die Auferstehung des Christus nicht gäbe, ist die Menschheit verloren und von Gott aufgegeben worden. Dann ist nichts an dem wahr, was wir glauben. Dann stimmt überhaupt nichts, was in der Bibel ist. Denn das sind die Verheißungen Gottes, dass sein Sohn sterben wird und dann auferstehen und uns damit den Sieg gebracht hat. Dass er, der behauptet hat, Gottes Sohn zu sein, damit sein Werk und seine Identität zementiert hat, indem er von den Toten auferstanden ist. Und deswegen sagt Paulus, ist das auch seine Motivation, das Evangelium Gottes in die Welt hinauszutragen, denn ansonsten wären Christen wirklich die elendsten unter allen Leuten. Bei all dem, was sie einhalten müssen, bei all dem, was sie auf sich nehmen. Und im Fall der ersten Gemeinde war es auch das Martyrium, dafür zu sterben, dass man an Jesus Christus geglaubt hat. Welch unnützer Tod, wenn nichts davon stimmt, an was ich glaube. Und deswegen zeigt Paulus ganz deutlich, liebe Korinther, es ist nicht nur einfach eine Teilwahrheit, die ihr weglässt. Es ist nicht etwas, was mal gesagt werden sollte. Es gehört zu der Zentralität des Evangeliums, daran zu glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass wir auch eines Tages, die wir an Jesus glauben, mit ihm auferstehen werden. Und Paulus geht dann auf diesen hypothetischen Gedankengang und sagt, was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Vergeblich wäre unser Predigen, vergeblich wäre unser Leben und du wärst der elendste Mensch, der an so etwas glaubt. Doch Paulus zeigt auch die wunderbare Hoffnung eines Christen auf, warum Christus auferstanden ist. Und es ist interessant, 1. Korinther 15 könnte man meinen, ist eine Verteidigung gegenüber Nichtgläubigen. In der Art, dass man in die Welt hinausgeht und verteidigen muss, dass Christus auferstanden ist. Paulus zeigt hier deutlich, er spricht zu Menschen, die das Evangelium gehört haben, es vielleicht in Ansätzen glauben oder angenommen haben und plötzlich hier zu dem Entschluss kommen, die Auferstehung zu leugnen. Und zuallererst ist es nochmal eine Verteidigung des Glaubens an jeden einzelnen Christen, fest zu werden und deutlich zu werden in der Wahrheit der Auferstehung. So lesen wir die Verse. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist es offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Und warum begehen auch wir uns stündlich in Gefahr? So wahr ihr mein Ruhm seid, denn ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Wenn ich als Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht. Denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenloser, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihr einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das der Fische, anders das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anders ist der Glanz der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich von anderem Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden auch wir das Bild des Himmlischen tragen. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Dies ist Gottes Wort. Die Predigt ist unterteilt in drei Punkte. Der erste Punkt, dein endgültiger Sieg über Sünde. Der zweite Punkt, dein endgültiger Sieg über Vergänglichkeit. Und der dritte Punkt, dein endgültiger Sieg über den Tod, die leibhafte Auferstehung. Dein endgültiger Sieg über Sünde. In den Versen 20 bis 34 verlässt Paulus das Hypothetische. Was wäre, wenn Christus nicht auferweckt worden wäre? Dann wären wir die Elendsten. Und er zeigt deutlich auf, was es nun für Konsequenzen hat, dass Christus auferweckt worden ist. Christus ist auferstanden und das hat deutliche Auswirkungen auf dein Leben und auch auf dein Sterben als Christ. Paulus setzt voraus, dass wir hier die Geschehnisse aus Genesis 1 bis 3 kennen. Und zwar, dass Gott die Erde geschaffen hat und die ersten Menschen, und zwar Adam und Eva, ihnen einen wunderbaren Garten gegeben hat, in dem sie leben sollten und ihn pflegen, hegen, über die Tiere herrschen und sie sollten nach Gottes Willen leben. Adam und Eva essen aber von der Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse. Sie hören auf das, was die Schlange sagt und werden dadurch verflucht und stehen nun unter dem Zorn Gottes. Es stand nämlich ein Fluch darauf, dass der, der von diesem Baum isst, des Todes sterben wird. Und so müssen beide des Todes sterben. Es geschieht nicht sofort, aber der Tod erhält Einzug in die Schöpfung Gottes. Verflucht ist der Acker, verflucht ist die ganze Schöpfung. Und so lesen wir dann auch in Römer 8, dass die ganze Schöpfung nach Erlösung lechzt und auf den Tag wartet, wenn alles wiederhergestellt wird in Gottes Ordnung. Der erste Adam ist der Repräsentant der gefallenen Schöpfung geworden, die von Krankheit, Leid, Schmerz, Sünde und Tod befallen ist. Der zweite Adam, und das ist Jesus Christus, zeigt uns ganz deutlich, wie der Weg zum Vater aussieht. Ein Weg, der zum Leben führt. In den Versen 22 und 23 zeigt Paulus dann den Charakter der Auferstehung. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Und dies bezeugen Christen in den Glaubensbekenntnissen. Dies bezeugte die erste Gemeinde in ihren Glaubensbekenntnissen. Der Erstling ist Jesus Christus, der für eine Zeit im Totenreich war, und zwar 3 Tage lang, und der dann wieder auferstanden ist, den der Tod nicht halten konnte, dem der Tod nichts anhaben konnte. Er hat die Verwesung nicht gesehen, wie Psalm 16 uns das prophezeit. Und so sagt auch der Apostel Paulus, dass wir, wie wir durch Adam nun auf unseren leiblichen Tod warten, auf der anderen Seite durch die Auferstehung Jesu Christi und durch den Glauben an Jesus Christus mitverwurzelt sind in dieser wunderbaren Auferstehung, dass wir nicht im Tod bleiben, dass wir als Heilige Gottes die Verwesung nicht sehen werden, sondern mit Christus auferstehen. Christus, der schon auferstanden ist, und wir, die wir jetzt im Glauben darauf sehen und eines Tages dann dieses Endziel erreichen werden. Paulus zeigt hier auch den endzeitlichen Charakter der Auferstehung auf, nämlich mit Jesus beginnt die Endzeit. Er ist auferstanden und nun wartet die Schöpfung mit Seufzen und Ausharren auf diesen wunderbaren Tag, an dem die Heiligen auferstehen werden, um mit Christus in aller Ewigkeit verbunden zu sein und für die, die an Christus nicht glauben, das ewige Gericht, weil sie Gott verworfen haben. Und in der Zeit regiert Christus als Herr über alles und unterwirft jeden Feind. Das Bild, das Paulus hier benutzt, das kannte man in der Antike sehr gut. Und zwar wurden die Könige oft mit einem Schemel gemalt, also einem kleinen Fußstuhl. Und dieser Fußstuhl bestand meistens nicht aus irgendwelchen Metallen oder etwas Kostbarem, sondern es wurden verschiedene Könige gezeigt, die einem König unterworfen worden sind. Und so thronte der König auf seinem Thron und sein Schemel waren dann die unterworfenen Königen, auf denen er saß. Und somit wurde dann immer wieder in den Bildern gezeigt, wie dominant ein König ist, wie viele er besiegt hat, wie sein Reich expandiert. Besonders die Pharaonen liebten dieses Bild und das kann man immer wieder auf den Malereien, in den Pyramiden, aber auch an anderen Stellen in Ägypten finden, wie diese Könige sich dargestellt haben, um zu zeigen, ich bin ein siegreicher König. Nicht nur, dass mir die Metalle gehören und dieses Reich groß ist, sondern schau dir an, wie viele Feinde ich besiegt habe. Das macht meine Macht deutlich. Und Paulus nutzt dieses Bild und zeigt deutlich auf, diese ganzen Könige der Erde, auch wie viele Könige sie sich unterwerfen können, sind nichts im Vergleich zu diesem wunderbaren, herrlichen, großen König, der jeden Feind besiegt, dem kein Feind zu groß ist, dem kein Feind widerstehen kann. Psalm 110 nutzt sogar ein sehr makabres Bild von einem Haufen an Feinden, die er sich anhäuft, dass es immer größer wird und zu einem Berg anschwillt. Und es zeigt eigentlich deutlich, wie groß diese Siegeskraft unseres Herrn ist. Und deswegen hat die Auferstehungskraft Konsequenzen nicht nur für deine Hoffnung in der Zukunft, dass wenn du eines Tages stirbst, dann irgendwann mal die Auferstehung ist. Diese Auferstehungskraft lässt dich den heutigen Tag durchstehen, lässt dich heute gegen Sünde kämpfen, weil dein König mächtiger ist als jeder andere König, der zurzeit regiert. Deswegen darfst du hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Deswegen darfst du hoffnungsvoll in die nächste Woche schauen, in der die Bundestagswahl ansteht. Weil Christus König ist. Weil egal, wer gewählt wird oder wer wieder hier das Sagen haben wird, Christus über diesen Menschen steht. Und auch wenn die Feinde groß aussehen und wenn auch der Tod so riesig erscheint, Christus hat ihn besiegt und er macht all diese Feinde zum Schemel seiner Füße. Und das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Freude, den Alltag zu durchleben. Jeden Tag aufzustehen und siegreich leben zu wollen, nicht weil wir es aus eigener Kraft machen können, sondern weil Christus auferstanden ist und weil ihm dieses Reich gehört. Und die Auferstehung Christi führt deswegen zur größtmöglichen Verherrlichung Gottes. Jesus verherrlicht den Vater, er unterwirft diese Feinde und gibt sie dem Vater. Und der Vater wiederum verherrlicht den Sohn, denn er hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht, dass jeder, der Jesus Christus anruft, in ihm Vergebung der Sünde bekommt und ewiges Leben. Paulus geht dann darauf ein, in den Versen 29 bis 34, und zeigt auf, wie ein Christ lebt, der wirklich an die Auferstehung glaubt. Paulus nutzt hier das Argument aus seinem persönlichen Alltag und aus seinem persönlichen Leben. Er sagt, jeder, der an die Auferstehung zu der damaligen Zeit geglaubt hat, wäre ja ein Narr, dafür zu sterben, wenn es nicht so wäre. Wir sterben für eine Lüge. Er zeigt den Korinthern auf, ihr müsst Narren sein, dass ihr das wirklich glaubt, dass wir euch das Evangelium Gottes erklären, dass wir euch von dem Evangelium Gottes predigen, euch zeigen, Christus ist auferstanden, wir dafür verfolgt werden, und am Ende stimmt das eigentlich gar nicht. Paulus zeigt auf, deswegen sind die Jünger in den Tod gegangen, weil die Auferstehung nicht eine Lüge war, die sie gerne weitererzählt haben, deswegen das Christentum so groß geworden ist, sondern weil es der Wahrheit entsprang. Auf der einen Seite gibt es die Zeitzeugen, zu denen die Jünger natürlich auch gehören, die man deutlich fragen konnte, wie es wirklich war. Und Paulus zeigt dann auch deutlich auf, und das ist auch wirklich ein gutes Argument in der heutigen Zeit, mit Menschen darüber zu sprechen, die nicht an die Auferstehung glauben, was bewegt Menschen dazu, wenn es eine Lüge wäre, zu solchen Taten. Paulus nimmt täglich auf sich alle möglichen Arten von Schmerzen, von Leiden. In 2. Korinther zählt er auf, wie oft er gesteinigt, geschlagen worden ist, wie oft er dem Tod nahe war, Hunger, Elend, Leid. Und das alles für eine Lüge? Warum stehst du jeden Morgen auf und sagst, ich will das auf mich nehmen und ich will für Christus leiden? Sei es nicht jetzt eine Steinigung in unserer Zeit, aber vielleicht Hohn und Spott von Arbeitskollegen oder von Mitschülern, von Menschen, die mich nicht verstehen, warum ich Christ bin im 21. Jahrhundert, in dem wir ganz deutlich verstanden haben, dass es Götter nicht gibt oder einen Gott, indem ich bereit bin, für Christus alles zu tun. Wenn dies eine Lüge wäre. Paulus zeigt aber auch die umgekehrte Konsequenz auf, wenn ein Christ meint, dass es die Auferstehung nicht gäbe. Und das ist auch seine Motivation, dieses Kapitel zu schreiben. Er zeigt nämlich deutlich auf, liebe Korinther, und deswegen ist Sünde unter euch. Weil wenn es die Auferstehung nicht gibt, ist das einzige Leben, das du hast, das jetzige. Bedeutet, ich muss hier alles ausprobieren und alles ausleben, was es gibt, weil morgen bin ich tot. Deswegen hat es Konsequenzen darauf, wie Menschen heute über ihr Leben nachdenken, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt. Denn die Konsequenz ist dann eine ganz einfache. Du hast nur ein Leben. Und in meiner Zeit, als ich zur Schule ging, hieß das Ganze YOLO. Und man hat alles Mögliche ausprobiert und alles Mögliche allen Leuten deutlich machen wollen, das musst du machen, du lebst nur einmal. Das muss jetzt gemacht werden. Und die Bucketlist wurden immer länger, weil du hast ja nur ein Leben und du musst dann alles abhaken, bevor es dann zum Sterben geht. Oder Menschen, die plötzlich von einer schlimmen Krankheit erfahren und plötzlich sich auch eine Bucketlist schreiben, weil es geht demnächst zu Ende und dann gibt es kein Weiter. Bedeutet, ich muss jetzt alles auskosten. Und Paulus schreibt aus dieser Motivation, Vers 33, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das zeigt deutlich auf, dass Menschen, die in diesem Verständnis stehen, ganz deutlich gegen das Evangelium Gottes gehen. Das aber wiederum konsequent ist. Weil wenn die Auferstehung nicht wahr ist, warum soll ich mich abmühen? Wenn die Auferstehung nicht wahr ist, warum soll ich überhaupt an einen Gott glauben? Warum soll ich überhaupt an Jesus glauben? Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, gibt es keinen Sieg über den schrecklichen Feind Sünde. Wie soll ich dann überhaupt sündlos leben, wenn es keinen gibt, der ihn besiegt hat? Und warum soll ich dann überhaupt an einen Gott glauben? Dostojewski hat es in einem sehr einprägsamen Satz festgehalten, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Weil wer gibt dir die Moral vor, nach der du leben sollst? Was sind die Verheißungen, nach denen du leben kannst, um zu sagen, deswegen halte ich an dem einen fest, und zwar an Christus, weil er mir das ewige Leben gibt. Wenn es keinen Gott gibt, keinen Geber der Moral, keinen Geber, der mir sagt, wie der Weg zum ewigen Leben aussieht, dann sollte alles erlaubt sein. Und zu dieser Konsequenz kamen dann auch unsere deutschen Philosophen, wie Nietzsche, der dann deutlich gemacht hat, wie erbärmlich doch das Christentum ist, dass es an einem Christus festhält und dass eine Religion der Sklaven geworden ist, die den Menschen nicht befreit, sondern sehr einengt. Es gibt dann einen anderen Philosophen unserer Neuzeit, der den Satz von Dostojewski als einen dummen Satz, für einen dummen Satz hält. Er schreibt nämlich, selbst wenn es Gott nicht geben sollte, darf ich nicht bei Rot über die Ampel gehen, Steuern hinterziehen oder meine Frau schlagen. Aber wieso? Was gibt dir die Motivation, ohne Gott weiterhin nach diesen Regeln zu leben? Naja, man könnte vielleicht sagen, damit ich irgendwie den Tag überlebe. Aber das ist wirklich zu kurz gefasst. Wieso sollte ich mich an Gebote von Menschen oder die von Gott halten, wenn er als Lügner präsentiert worden ist? Warum sterben Christen als Märtyrer, wenn es keine Auferstehung gibt? Und der heutige Zeitgeist, er wird allmählich konsequenter. Wenn nur das Materielle, nur das Natürliche wahr ist und es kein Leben nach dem Tod gibt, keine Auferstehung der Toten, keine Reinigung von Sünden, keine Vergebung von Sünden, dann sollte alles erlaubt werden, was die Lust des Menschen befriedigt. Weil das ist dann die oberste Maxime, nach der man leben soll. Das eigene Glück, die eigene Befriedigung. Danach kommt nichts mehr. Und doch werden Gebote aufgestellt, damit Frieden herrscht und wir uns nicht gegenseitig sofort töten. Wieso? Und der Verfall unserer Gesellschaft kann schon auf dieses zurückgeführt werden, dass wir nicht an einen Gott glauben, nicht an das Evangelium glauben und besonders auch so über die Auferstehung oder das Leben danach denken. Wenn wirklich nur das ist, in dem Rahmen, in dem wir leben, das Fühlbare und das, was ich anfassen kann, dann gibt es keine Konsequenzen für mein Handeln. Dann darf ich jetzt sein, was ich will. Es gibt nämlich keine Auswirkung auf das Leben danach. Und Paulus schreibt deswegen diese Verteidigung, damit du und ich mit der Sünde aufhören, dass wir über die Sünde siegen, dass die herrliche Verheißung, dass wir eines Tages mit auferstehen werden, dass sie heute in deinem Alltag, in meinem Alltag Realität wird, dass wir nicht sündigen, dass wir den Kampf der Sünde ansagen, weil Christus gesiegt hat. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir es aus unserer Kraft könnten, sondern da ist einer vorgegangen, da ist einer, der den Sieg errungen hat. Und deswegen darf ich morgens aufstehen und der Sünde den Kampf ansagen. Deswegen darf ich aufstehen und wissen, dass mein Tag siegreich sein darf durch Jesu Kraft. Der Heidelberger Katechismus fragt, was nützt uns die Auferstehung Christi? Und gibt uns dann einige Antworten. Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Und das ist der Punkt, der zusammengefasst worden ist durch die Motivation des Paulus. Wir haben diese Kraft jetzt erhalten, die unseren Alltag bestimmt, indem wir der Sünde den Kampf ansagen. Und drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein verlässliches Pfand unserer seligen Auferstehung. Weil Christus auferweckt worden ist, werden auch wir eines Tages auferweckt werden. Und durch Jesu Auferstehung haben wir deswegen Sieg über die Sünde. Es gibt überhaupt deswegen den Kampf. Nicht, weil wir von uns aus gut sind und deswegen immer wieder merken, wie wir zu Schlechtem geneigt sind. Nicht, weil die Umwelt so schlecht ist und wir als gute Menschen in ihr leben und merken, wie viel Schlechtes auf uns abfärbt. Sondern weil wir, verdorbene Sünder, die Kraft Gottes erhalten haben, durch die wir nun siegen dürfen. Und mit dem täglichen Kampf, lieber Christ, gegen die Sünde, bezeugst du deine Hoffnung auf den endgültigen Sieg in deinem Leben. Dein Leben, dein Schmerz, deine Trauer sind nicht wertlos, weil Gott eines Tages jede Träne abwischen wird. Und deswegen mühen wir uns auch jeden Tag ab in diesem Leben. Das Leben als Mutter, als Vater, als Arbeitnehmer ist nicht immer leicht. Der Alltag ist oft nicht von schönen Aspekten geprägt. Und wieso tun wir uns das Ganze an? Weil wir die Verheißung Gottes haben, dass er uns nicht verlässt und dass wir dadurch auch die Kraft der Auferstehung bezeugen in unserem täglichen Leben. Und deswegen, lieber Christ, freue dich, dass dein Kampf nicht vergeblich ist. Denn es gibt diese herrliche Verheißung, dass du eines Tages dafür groß belohnt wirst. Vers 35. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Paulus, ich bin nicht überzeugt. Das hört sich alles gut an. Der Erstling Christus, danach die an ihn glauben, die Konsequenzen, ja, das leuchtet ein, dass ein Mensch ohne Gott irgendwie alles machen darf und deswegen auch sündigt. Aber wie sollen Menschen auferstehen? Wir begraben sie. Sie verfaulen und heute sind wir so weit in der Naturwissenschaft, dass wir diesen Sterbeprozess und diesen Verwesungsprozess sehr gut entschlüsseln und auch aufschreiben können, was wirklich mit dem Körper passiert, bis am Ende wirklich nur Erde da ist. Und man in ein paar hundert Jahren die Friedhöfe nur oben an den Steinen erkennt. Und wenn sie weggenommen werden, man irgendwelche Ausgrabungen macht und nicht sagen könnte, ach, hier lagen mal Menschen. Es gibt immer wieder natürlich einige Überreste, die bleiben. Und deswegen haben wir immer wieder diese Funde von Gräbern. Aber eigentlich, wenn das gut abläuft, ist da nichts mehr. Wie soll nun die Auferstehung dann geschehen? Da ist doch nichts mehr. Wie ist da was zu holen? Die Schlachter übersetzt, du Gedankenloser. Luther hat es etwas fester gefasst, du Narr. Und er möchte damit nicht beleidigen. Er möchte damit deutlich machen, dass diese Frage, wie eine Auferstehung aussieht, dass jemand, der so eine Frage stellt, nicht die Weisheit Gottes besitzt und auch nicht die Beobachtungsgabe, die natürliche Prozesse in der Natur zu sehen, die jeden Tag geschehen, sie wahrzunehmen und darauf zu schließen, dass es eine wirkliche Auferstehung gibt. Paulus antwortet nämlich damit und sagt, dass die Schöpfung Gottes uns das Evangelium predigt und die Schöpfung Gottes uns deutlich macht, wie eine Auferstehung auszusehen hat. Und zwar wie ein Same, der in die Erde fällt. Ein Same, der ausgestreut wird und nicht der Same ist das, was am Ende rauskommt, sondern durch den Tod dieses Samens, der gesät worden ist, entsteht Leben. Und aus diesem Leben heraus kommt dann diese Pflanze. Paulus zeigt damit ganz deutlich, der Mensch befindet sich in der Welt Gottes. Das ist Christi Erde. Und deswegen trägt diese Erde die Schriftzeichen Gottes, nicht eines anderen, der etwas gemacht hat, sondern Gott hat diese Welt durch sein Wort ins Leben gerufen und durch dieses lebendige Wort ist nun auch diese Erde am Leben. Und deswegen jeden Tag, wenn jemand etwas sieht, und das ist vielleicht in unserer sehr technologischen Zeit nicht mehr so ganz gängig, sieht man immer wieder den Teilaspekt des Evangeliums der Auferstehung. Es wird etwas gesät und muss sterben, und es wird auferweckt, eine Pflanze, die dann Frucht bringt oder eine Blume erblüht, die uns Freude bereitet. Und das passiert seit Tausenden von Jahren und ist unveränderlich. Es sind die Ackerleute, es sind die Bauern, die die Felder bestellen, die das in großer Menge aussehen und sich dann im Herbst immer über die Ernte freuen. Es sind Menschen, die einfach nur ihren Garten pflegen und irgendwelche Sachen einpflanzen, um dann sich im Frühling daran zu erfreuen, dass Tulpen herauskommen, Narzissen und so weiter. Und Paulus sagt, wir leben in dieser Welt Gottes und deswegen, wenn du es beobachtest, solltest du sehen, wie etwas, was in die Erde fällt, stirbt und dann wieder aufersteht. Deswegen, ich denke, das ist vielleicht nicht bei jedem so, aber deswegen freuen sich die meisten Menschen, nachdem der Herbst kommt und alles so Richtung Vergänglichkeit zeigt und das alles ein Ende hat, der Winter nochmal alles überdeckt und deutlich macht, jetzt ist wirklich fast alles tot, dann der Frühling kommt und wir langsam die Blumen blühen sehen, das Gras wird grün. Ich denke wirklich, das ist vielleicht von Person zu Person abhängig, vielleicht liebt jemand auch den Herbst. Aber die Jahreszeiten sind trotzdem ein Bild für das, was im Evangelium festgehalten wird. Etwas erblüht, es ist kurz da, es stirbt und aus dem Sterben heraus wird etwas Neues wieder auferweckt. Es wird gesät, ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt, ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Und Paulus macht hier deutlich, dass nicht dieser Leib, der hineingesät worden ist in die Erde, wie es zum Beispiel die Korinther auch schon getan haben, mit dem, dass ihre Geschwister im Herrn gestorben sind und beerdigt worden sind, sondern es kommt ein neuer Leib hervor. Es ist genauso wie bei unserem Herrn Jesus Christus. Nicht, dass er seinen Leib verloren hat. Es ist ein anderer. Es wurde gesät, ein irdischer Leib, der ist gestorben und ist auferstanden, ein himmlischer Leib. Und deswegen, wenn wir unsere Toten beerdigen, so haben wir immer diese wunderbare Hoffnung. Nicht, dass dieser Leib, den wir da hineingesät haben, wieder rauskommt, sondern dieser Mensch auferstehen wird und einen Leib bekommen wird, den Christus für ihn bereitet hat. Die Verse 45 bis 49 verdeutlichen dies deutlich. So steht es auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Und so, wie das Irdische beschaffen ist, sind dann auch natürlich die Irdischen. Und wie das Himmlische beschaffen ist, so ist der aus dem Himmel. Und so, wie wir eine Zeit lang hier auf Erden das Bild des Irdischen tragen und ein Bild der Vergänglichkeit an uns tragen, so werden wir dann, wenn wir verherrlicht werden durch die Auferstehung, das Bild des Himmlischen tragen, ein Abbild Jesu Christi. Der erste Adam brauchte Gottes Hauch, um ein lebendiger Geist zu werden, und der zweite Adam haucht Gottes Geist zuerst in unsere toten Seelen, damit sie auferweckt werden zu neuem Leben, und dann auch, indem er uns einen Himmelsleib schenkt. Und deswegen haben wir auch Sieg über die Vergänglichkeit. Nicht nur Sieg über die Sünde in diesem Leben, sondern auch Sieg über die Vergänglichkeit. Das sehen wir auch wieder in dem Bild von dem, dass etwas gesät wird und geerntet und es vergeht und dann muss wieder alles gesät und geerntet werden. Das ist nicht ein Prozess, den wir einmal in Gang setzen und uns freuen. Jedes Jahr kommt da wieder was raus. Alles arbeitet gegen uns. Alles arbeitet in die Vergänglichkeit hin. Deswegen müssen wir immer wieder unsere Zimmer aufräumen. Es gibt nicht das, dass etwas sich selbst aufräumt. Wir sehen diese Bilder jeden Tag in unserem Alltag. Etwas wird unordentlich. Unsere Autos gehen kaputt. Unsere Häuser müssen immer wieder entweder renoviert werden oder irgendwie instand gehalten werden. Wir hören immer wieder von Naturkatastrophen, von irgendwelchen Wasserdurchbrüchen und vielem mehr. Das zeigt ganz deutlich, wie diese Erde funktioniert. Sie ist nämlich der Vergänglichkeit anheimgefallen. Und deswegen strahlen wir auch dadurch unsere Hoffnung aus, indem wir dagegen angehen. Für eine kurze Zeit ist es für uns, das Zimmer aufzuräumen, irgendwie das Haus sauber zu halten, den Garten schön zu pflegen. Auch das ist ein Teil darauf zu zeigen, wie wir überhaupt mit dieser Erde umgehen. Nicht, dass wir alles einfach seitlich liegen lassen, sondern dass wir wirklich deutlich gegen diesen Verfall arbeiten. Aber das sollte in uns auch eine größere Freude bringen. Nicht, dass wir am Ende hier alles schön und gut hinbekommen haben. Denn sobald das ist, denke ich, kennt das jeder, fängt es wieder von vorne an. Und schon ist ein anderes Zimmer unordentlich oder schon wieder ist beim Auto irgendwas kaputt. sondern es gibt uns diese wunderbare Hoffnung jetzt schon im Alltag, dass wir das in einer kleinen Weise ausleben dürfen, aber dann auch auf die Zukunft. In einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde, in der die Herrlichkeit Gottes regiert und in der wir nicht mehr gegen den Verfall arbeiten werden, in dem wir nicht mehr vergänglich sind, in dem wir nicht darüber nachdenken müssen, was Alterungsprozesse Menschen alles bewirken, in dem wir nicht zu Ärzten rennen müssen, weil wir alle möglichen Krankheiten bekommen und je älter wir werden, vielleicht mehr, als einige sich vorstellen können, in dem es eines Tages vielleicht auch die Diagnose gibt, die dazu führt, dass man eines Tages dann auch beerdigt wird. All das zeugt von der Vergänglichkeit des Menschen. All das zeugt davon, dass wir hier für diese Erde nicht für ewig geschaffen worden sind, dass alles vergehen muss und wir auf eine neue Erde und einen neuen Himmel warten, in dem Gerechtigkeit herrscht. Und lieber Christ, deine freudige Hoffnung ist, dein Körper, der die Vergänglichkeit trägt, wird zu etwas viel Besserem verwandelt. Es wartet auf dich ein Herrlichkeitsleib, ein Himmelsleib, der Vergänglichkeit nicht kennt. Und ich denke, das ist für uns heute nicht ganz vorstellbar, wie es aussieht, indem wir jeden Tag aufstehen und merken, wie viel gegen uns arbeitet und wie auch unser eigener Körper, wenn er irgendwie mit Krankheit befallen ist, gegen uns arbeitet. Dass es einen Tag geben wird, an dem wir fröhlich herumlaufen werden und fröhlich den Alltag gestalten werden, ohne dass irgendwas gegen uns wirkt. Und der Herrlichkeitsleib kennt den Kampf gegen die Sünde nicht. Er kennt nicht diesen ständigen Kampf zwischen Sünde gegen Gehorsam, zwischen Fleisch gegen Geist, ständigen Niederlagen, ständigem Auf und Ab. Es wird keine Selbsthilfebücher mehr geben, weil so viele Menschen immer wieder versuchen, irgendwie disziplinierter zu leben, irgendwie besser zu sein. Und all das gegen sie arbeitet. Christen müssen nicht mehr über Heiligkeit nachdenken, denn sie werden heilig dem Herrn sein. Und das ist eine wunderbare Hoffnung, dass du dadurch jetzt schon in einem Kleinen das abbilden darfst, was eines Tages kommt, aber dich auch darauf freuen darfst, wie es in der Ewigkeit aussehen wird. Ein Leben zur Ehre Gottes, in dem es keine Vergänglichkeit mehr gibt. Ja, und so wie wir den Sieg über die Sünde bekommen haben, den Sieg über die Vergänglichkeit, so bekommen wir auch den endgültigen Sieg über den Tod. Und zwar die echte, leibhafte Auferstehung. Und der Glaube an die leibhafte Auferstehung ist ein wunderbares Gegengift gegen den heutigen Zeitgeist, in dem wir Dinge entweder nur in diese materielle Welt schaffen und glauben, dass wir nur diesen einen Körper und nur diese eine Zeit haben, in der wir alles schaffen müssen, in der wir zu Großem aufbrechen müssen. Das ist auch nicht falsch. Es ist gut, wenn wir auf dieser Erde schon zu Gottes Ehre leben und das Beste herausholen. Randy Alcorn wurde eines Tages gefragt, ist ein bekannter amerikanischer Schriftsteller und Theologe, ob er nach seinen zig Büchern, die er geschrieben hat und Blogs, die er veröffentlicht und Predigten, die er gehalten hat, ob er schon seinen Peak erreicht hat. Er geht jetzt so langsam, wenn ich mich nicht irre, auf die 60 zu. Und er hat gesagt, das ist nicht mein Peak. Mein Peak wartet auf mich in der Ewigkeit. Hier, das ist alles gutes Vorgeplänkel. Ihr wisst noch gar nicht, zu was ich allem fähig bin, wenn es dann wirklich losgeht. Und ich denke, wir dürfen wirklich mit dieser Einstellung leben. Nicht aus dem Stolz heraus zu sagen, ich will hier was schaffen und im Himmel wird es nochmal mehr zu schaffen geben, sondern dass wir wirklich zur Ehre Gottes diesen Alltag gestalten, dass wir genau diese Hoffnung der Auferstehung in uns tragen, dass alles, was hier im Leben schon geschieht, eine Konsequenz auf die Ewigkeit hat, ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit ist und deswegen wir auch zur Exzellenz anstreben dürfen als Christen, zur Ehre Gottes. Aber wir nicht meinen, dass das hier zu Ende geht, sondern es gibt die herrliche Ewigkeit, in der wir wirklich noch einiges schaffen dürfen, das viel schöner, größer und herrlicher ist als alles, was wir hier so sehen. Im hellenistischen Weltbild glaubte man zum Beispiel an ein Leben nach dem Tod. Das war damals für die Griechen nichts Besonderes und einige führen das darauf, dass Paulus deswegen genauso sieht. Doch der Auferstehungsgedanke, den Paulus hier schreibt, ist ein Gegengift zu dem griechischen und römischen Denken der damaligen Zeit. Plato glaubte an eine unsterbliche Seele und dass sie eines Tages dann in der Ewigkeit sein wird. Aber der Tod wurde nicht als etwas Böses gesehen, er wurde nicht als Feind gesehen. Man freute sich darauf, dass man einen Übergang erlebt in etwas Höheres und Besseres. und dann in irgendeinem Geisteszustand wirkt. Und Paulus' Argumentation über die Auferstehung ist Gegengift für die damalige Zeit, ist Gegengift für unsere heutige Zeit. Damals, es ist nicht nur einfach irgendein Geisteszustand, an dem du später sein wirst und dann rumfliegst. Erstens, es gibt einen zweifachen Ausgang. Es werden nur die mit Christus sein und die dürfen sich über den Tod freuen, die gerettet sind. Denn sie werden mit Christus in Ewigkeit leben. Für die, die an Jesus nicht glauben, ist das etwas Schreckliches. Aber selbst auch für den Christen ist der Tod nicht etwas Willkommenes. Du freust dich nicht im ersten Moment darauf. Wir müssen durch den Tod gehen. Der Tod wird als Feind beschrieben. Und doch dürfen wir uns freuen, dass wir dann bei Christus sind. Es bedeutet, dass wir auch darauf uns freuen dürfen, dass der Tod eines Tages besiegt wird, dass er ein Übel ist, der in unserer Zeit ist. Er wurde aus unserer Gesellschaft vertrieben. Heute spricht kaum jemand mehr über den Tod. Und unsere Friedhöfe sind meistens hinter der Stadtmauer oder an einem abgelegenen Ort, so dass wir nicht oft an ihnen vorbeifahren. Es ist interessant zu sehen, wie die ersten Christen den Hoffnungsgedanken der Auferstehung dadurch feierten, dass sie den Wunsch hatten, zusammen beerdigt zu werden oder an Stellen, wo sie versammelt worden sind. Um damit auszusagen, hier werden Menschen beerdigt, die eines Tages zusammen die Auferstehung erleben werden. Das führte dazu, dass man auch an vielen Kirchen den Friedhof um eine Kirche herum angelegt hat. Man wollte damit auszeigen, dass man in der Nähe Gottes ist und auf diesen Tag wartet. Es hatte sogar einen pädagogischen Mehrwert für die Menschen, die dann jeden Sonntag zur Kirche kamen. Zwei Dinge. Das erste, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Du gehst erstmal durch den Friedhof und kommst erst dann in das Gebäude und hörst dort das Evangelium, weil du ganz deutlich wissen musst, ich muss eines Tages auch da draußen liegen und deswegen brauche ich die Vergebung der Sünden, damit ich auch, wie die Leute, die gerettet sind, mich darauf freuen darf, dass es eines Tages die Auferstehung gibt. Das andere war, es hat deutlich gemacht, die Wolke von Zeugen, die schon begraben ist, die beerdigt ist und auf diesen herrlichen Tag wartet und sich nach diesem Tag sehnt, an dem die Auferstehung Wahrheit wird, an dem Tag, an dem die Auferstehung endlich sichtbar wird und wir deswegen mit ihnen zusammen dieses Lied anstimmen und an diesen Verheißungen festhalten, bis auf den Tag, an dem Christus dann kommen wird. Und heute wollen wir nicht über den Tod sprechen. Er ist nicht nur ein Feind, sondern wenn es nur dieses Leben gibt, dann ist es einfach, über dieses Leben zu sprechen. Der Tod, der kann zur Seite geschoben werden. Mit dem muss man sich eines Tages einfach beschäftigen. Und die Bibel zeigt uns ganz deutlich, dass auch das ein Gegengift ist, über den Tod zu sprechen. Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Aber auch 1. Korinther 15, die deutlich macht, wenn es einen Tod gibt, dann muss es auch eine Auferstehung geben. Und deswegen dürfen wir uns darüber freuen, dass wir eines Tages auch diesen Sieg haben werden, auch wenn wir durch das Tal der Todesschatten gehen müssen, weil wir vergänglich sind, weil dieser Leib den Himmel nicht erben kann. Paulus, es ist wichtig, dass du verstehst, der Tod ist ein starker und elender Feind, aber fürchte dich nicht, Christus hat auch diesen Feind besiegt. Auch dieser Feind wird zum Schemel seiner Füße. Es gibt keinen einzigen Feind, der ihm irgendwie entflohen ist. Kein einziger Feind, der irgendwie am Ende sich irgendwie da durchgezwängt hat und den Christus nicht besiegt hat. Jeder Feind in deinem Leben, der dir heute vielleicht zu groß erscheint, fürchterlich erscheint, unbezwingbar erscheint, Christus hat ihn schon besiegt. Es ist nichts, wo du selber noch irgendwie mitkämpfen musst. Und Paulus zeigt uns hier auf, wie wir eigentlich nur Zuschauer dieses Sieges sind. Auch wenn die Predigt in deine Richtung geschrieben ist, auch wenn der Titel lautet, dass es dein Sieg ist, so ist es zuallererst Christi Sieg und Christi Werk. Und zweitens, dass ich sagen darf, dass es mein Sieg ist, ist nicht, weil ich damit durchgekämpft habe, sondern dass ich fast wie ein Zuschauer bin. Weil Christus vorangegangen ist, laufe ich ihm einfach nach. Es ist nicht mehr etwas, was ich noch mitwirken muss. Dazu Offenbarung, Kapitel 20. Die Verse 14 und 15. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und hier sehen wir dann die endgültige Erfüllung, dass wir auch nicht dafür damit kämpfen müssen, dass der Tod und alles, was mit ihm ist, am Ende sein Gericht bekommt und der Feind besiegt ist, sondern dass das alles Christus tut und in allem Christus ist. Hier in Korinther bekommt der Tod das Bild eines Skorpions, das einen sticht. Der Stachel ist die Sünde, die einst Adam gestochen hat und ihn damit dem Tode übergeben hat. Aber es gibt einen, der gesiegt hat, dem dieser Stachel nichts antun konnte. Es ist der Schlangentöter Jesus Christus, der die Schlange bezwungen hat. Sie hat ihm in die Ferse gestochen und er hat ihr den Kopf zertreten. Und das ist unsere große Freude, dass wir, die wir auch gestochen worden sind, nicht sterben werden, weil wir Christus angehören. Dass es einen Tag gibt, an dem wir, nachdem wir sterben, auch wieder auferstehen werden, um mit Christus ewig zu regieren. Und lieber Christus schenkt dir diesen Sieg, nicht weil du es verdient hast, nicht weil du irgendwie besser bist als andere, nicht weil ich irgendwie besser bin als andere. Er hat ihn aus reiner Liebe und Barmherzigkeit uns geschenkt. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und du musst nichts hinzufügen. Christi Sieg reicht völlig aus. Du musst nur noch hinterherlaufen. Du darfst diesem Sieg entgegenfiebern, diesem wunderbaren Tag, an dem Christus alles in allem sein wird, an dem Gott alles in allem sein wird. Und der Todeskampf endet im Sieg. Der Tod kann uns nichts mehr anhaben, nachdem er uns für eine kurze Zeit gestochen hat. Paulus schreibt aus einer weiteren Motivation dieses herrliche Kapitel. Das eine ist, damit wir nicht sündigen und damit wir eine ganz deutliche Konsequenz in unserem Alltag sehen. Die Auferstehung hat eine Konsequenz für unser Heute, und zwar in dem, dass wir siegreich leben wollen. Und die zweite Motivation ist, was ist aber mit den guten Werken? Was ist mit all der Arbeit, die ich für Christus tue? Das Abmühen in einer kleinen Gemeinde, die nicht gesehene Arbeit, die ich jeden Tag für ihn verrichte. All dies, dass ich irgendwie dem Herrn weinen will und nach irgendwie nichts aussieht, nach einer kleinen Kraft, nach dem, dass es irgendwie nicht ganz perfekt ist. Dafür schreibt Paulus auch dieses Kapitel. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 57 und dann 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Durch Jesu Auferstehung haben wir Sieg über Sünde. Er hat diesen Feind endgültig besiegt. Mit dem täglichen Kampf gegen die Sünde bezeugst du deine Hoffnung auf den endgültigen Sieg. Deswegen freue dich, dass dein Kampf nicht vergeblich ist. Deine freudige Hoffnung ist, dein Körper, der die Vergänglichkeit trägt, wird zu etwas viel Besserem verwandelt. Es wartet auf dich ein Herrlichkeitsleib. Dieser Herrlichkeitsleib kennt den Kampf gegen Sünde nicht. Du wirst völlig zur Ehre Gottes leben. Und deswegen, lieber Christ, darfst du fest im Glauben stehen, den Alltag angehen, wieder heute in die Woche gesendet werden, weil der Glaube an die Auferstehung dir Mut gibt, weil er dich hoffen lässt, dass deine Arbeit und dein Werk nicht übersehen wird und nicht vergeblich ist. Und ich denke, es ist auch eine Hoffnung für kleine Gemeinden an Orten, die vielleicht groß erscheinen, an eine kleine Kraft zu sagen, wie wunderbar das ist, dass wir die Auferstehungskraft Gottes haben, die Menschen erreicht, die Menschen zu ewigem Leben beruft. Und dass das keine vergebliche Arbeit ist. Dass man freudig diese Arbeit tun kann, auch wenn sie vielleicht niemand sieht, weil es diese Konsequenz gibt. Die Auferstehung von den Toten. Und der Todeskampf endet im Sieg. Der Tod wird uns nichts mehr anhaben können. Und das ist unsere freudige Hoffnung, die wir Sonntag für Sonntag in den Glaubensbekenntnissen ausrufen. Und lieber Christ, du darfst dich in der Ewigkeit an dem erfreuen, der dich erkauft, erlöst und auferweckt hat. Jesus Christus, dein Herr, König und Gott in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für deinen herrlichen Plan, dass du Menschen, die gegen dich sind, gegen dich gerichtet sind, die in ihrer Sünde festsitzen, dass du sie gerettet hast, aus lauter Gnade. Danke dir, Herr, dass du uns durch dein Blut gerettet hast, durch deinen Kreuzestod und dass du siegreich daraus gegangen bist, indem du auferstanden bist. Danke für die wunderbare Kraft der Auferstehung und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dass wir fest sein dürfen, Herr, dass du auferstanden bist und deswegen werden auch wir auferstehen. Und so hilf du uns in unserem Alltag, dies zu bezeugen, diese Verheißung deutlich in unserem Leben anzuwenden, dass wir unseren Alltag nach deiner Ehre und nach deinem Wohlgefallen ausrichten. Danke, Herr, dass du mit uns bist bis an das Ende dieser Erde. Amen.